Hallo und wie wunderschön, dass du bei meinem Podcast gelandet bist. Mein Name ist Verena Dixon und ich bin Ernährungsexpertin für Kinder und Familien. In dieser Miniserie First Spoon Podcast erfährst du alles, was du zum Beikoststart wissen willst. Und ich habe selbst ein einjähriges Kind zu Hause. Das heißt, ich habe die Beikosteinführung gerade auch erst mitgemacht. Ich weiß also, dass sich die Theorie und Beispiele aus der Wissenschaft nicht immer eins zu eins in die Praxis umsetzen lassen. Ihr bekommt von mir also meine Tipps als Ernährungsfachkraft und als Mama. Vergesst aber nie, dass ihr die Experten eurer Kinder seid. Ihr kennt eure Kleinen am allerbesten und habt somit selbst schon jede Menge Wissen, das euch beim Beikoststart helfen wird. Jetzt geht's aber los. Viel Spaß beim Zuhören. So, hallo und ich freue mich total, dass ihr auch bei der zweiten Episode meines Mini-Spoon-Podcasts mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt die erste Episode angehört. Falls nicht, dann geht vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Die Episoden bauen nämlich so ein bisschen aufeinander auf. In der ersten Episode ging es vor allem um die frühkindliche Entwicklung, also vor dem Beikoststart, und um die Reifezeichen, wann dein Baby dann wirklich bereit ist für die erste Mahlzeit. Und heute geht's dann ans Eingemachte. Es geht genau um diese erste Mahlzeit. Ich werde viel darüber reden, was ist breifrei, was ist die traditionelle Methode und welche Methode ist vielleicht für dich und deine Familie am allerbesten. Es geht um praktische Tipps für die ersten Mahlzeiten, wie, wann, was, wo genau und wie war das vielleicht bei uns, um euch so ein bisschen einen Einblick zu geben. Und am Schluss möchte ich noch darüber reden, was gibt es zu beachten, vor allen Dingen im Bereich Eisenzufuhr und Allergien. Ich versuche das Ganze wieder in eine halbe Stunde zu packen. Mal schauen, ob es mir gelingt. Ich muss gestehen, das ist jetzt schon der dritte Versuch, diese Episode aufzunehmen. Bei mir ist heute irgendwie der Wurm drin und ich habe es schon ein paar Mal versucht. Und das erste Mal habe ich fast die komplette Episode gesprochen und es hat aber nur die Hälfte aufgenommen. Und ich war schon bei einer halben Stunde. Also versuche ich diesmal ein bisschen weniger zu schwafeln und das Ganze dann doch irgendwie in 30, 35 Minuten rundherum zu kriegen. Es geht also los mit der ersten Mahlzeit. Was ist jetzt für dich und deine Familie der richtige Weg? Ist es Baby-led Weaning oder breifrei? Oder ist es die traditionelle Beikosteinführung? Und was heißt es eigentlich? Also bei der traditionellen Beikosteinführung mit dem Brei, das ist wahrscheinlich so die Variante, mit der die meisten von uns die Beikost mitbekommen haben. Da gibt es einen Brei-Fahrplan in Anführungszeichen, also einen ziemlich genauen Plan, der uns sagt, wann wir was hinzufügen zum Mahlzeitenplan. Und das geht los mit Gemüse. Dann gibt es einen Gemüse-Kartoffel-Fleisch-Brei, einen Milch-Getreide-Brei, einen Getreide-Obst-Brei und dann gibt es so langsam Fingerfood und hin zur Familienkost. Bei Baby-led Weaning oder bei Brei-frei gibt es von Anfang an Fingerfood bzw. Familienkost. Das heißt, es wird nicht erst Brei angeboten, sondern es wird von Anfang an angeboten, was die Familie eben gerade isst. Aber in so einer weichen Form oder in so einer Form, dass es die Babys essen können. Manche Familien entscheiden sich für traditionell, andere für breifrei und ganz viele Familien gehen irgendeinen Mittelweg, eine Kombination irgendwo zwischen Brei und breifrei und alles ist in Ordnung. Wichtig ist, was funktioniert für dich, was funktioniert für deine Familie und was funktioniert für dein Baby. Manche Babys haben ehrlich gesagt überhaupt kein Interesse am Brei. Die möchten alles selber machen, die möchten alles selber in die Hand nehmen, die möchten nicht gefüttert werden. Dann bietet sich sowas wie weiches Fingerfood super an, denn der Brei wird meistens bei den Babys nur an die Wand geklatscht. Andere Babys sind mit Fingerfood erstmal überfordert oder sind vorsichtiger, möchten sich langsam an das Essen herantasten. Und bei denen ist vielleicht ein fein pürierter Brei am Anfang das Allerbeste. Ich möchte immer sagen, und das ist mir auch immer ganz wichtig, du kennst dein Baby am allerbesten und du bist der Experte für dein Baby. Und im Zweifel verlasse dich auf dein Bauchgefühl. Wir können ja mittlerweile vor allem in den sozialen Medien wahnsinnig viel lesen, sowohl über Breifrei als auch über Babybreie. Und mir ist es eben immer ganz wichtig zu sagen, dass es gibt nicht eine Methode, die für alle am besten ist. Und auch die Forschung hat gezeigt, es gibt nicht die eine Methode, die besser ist als die andere. Das Wichtige ist, dass das Ziel bei der Beikosteinführung das gleiche ist bei beiden Methoden. Letztendlich geht es darum, das Essen kennenzulernen, das Kauen zu lernen, das Schlucken zu lernen. Auch darum natürlich eine positive Beziehung zum Essen aufzubauen, also gerne am Essenstisch zu sitzen, gerne diesen Prozess durchzugehen, dieses Essen lernen. Und es geht auch darum, natürlich essentielle Nährstoffe über die Nahrung aufzunehmen, also auf, über kurz oder lang. Vor allen Dingen Eisen. Es ist nämlich so, dass wir einen Eisenspeicher, den wir bei der Geburt mitbekommen, dass der so mit 6, 7, 8 Monaten langsam zur Neige geht. Und Eisen müssen wir über die Nahrung aufnehmen. Das können wir nicht selbst im Körper bilden. Das heißt jetzt nicht, dass nach 6 Monaten kein Eisen mehr da ist und wir sofort Eisen ins Kind kriegen müssen. Aber es ist eben ein Grund, das Essen in dem Alter zu lernen, damit wir das Eisen aufnehmen können. Und natürlich ist das langfristige Ziel beider Methoden, dass die Kinder am Familienessen teilnehmen können. Das heißt, wie wir jetzt an dieses Ziel kommen, ist von der Methodik her, ob ich jetzt über die Breikost gehe oder über die breifreie Kost gehe, ist eigentlich egal. Klar, beide Methoden haben ihre Vorteile und haben ihre Nachteile und die möchte ich euch auch heute aufzeigen, damit ihr euch dann entscheiden könnt, was für euch vielleicht der beste Weg ist. Aber letztendlich ist das Ziel das gleiche und beide Methoden führen ans Ziel. Die traditionelle Beikost mit Brei, da wird zunächst mal als erstes die Mittagsmahlzeit ersetzt. Hierzulande ist es oft mit Karottenbrei. Und zwar ist es eigentlich immer ein purer Gemüsebrei, also eine Gemüsesorte. Und dann kommt so langsam der Kartoffelgemüsebrei, der Kartoffelgemüsefleischbrei oder Getreidegemüsefleischbrei mit dazu. Und so Stück für Stück ersetzt man dann Milchmahlzeiten mit verschiedenen Breimahlzeiten. Und zum Ende, so ab zwischen 10 und 12 Monaten, steht in den meisten Büchern, geht es dann um die Annäherung an das Familienessen. Es gibt dann weiches Fingerfood und kleingeschnittene Mahlzeiten, die das Baby eben essen kann. Wenn du dich für die traditionelle Breimethode entscheidest und wenn du gerne einem Plan folgst, also es gibt ja, wir haben ja auch alle verschiedene Charakterzüge und manche Eltern haben gerne einen genauen Plan, den sie verfolgen können und wissen, okay, pam, 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 erste Woche gibt's das, zweite Woche gibt's das, dritte Woche gibt's das. Dann verlinke ich euch den Beikost-Fahrplan von der DGE und dann könnt ihr gerne diesem Plan folgen. Es gibt bei dem Link, den ich euch hier in die Shownotes stelle, gibt es auch ganz gute Informationen zum Thema Selbstkochen oder Gläschen kaufen. Meine Devise ist hier wie immer, was funktioniert für dich und deine Familie am besten? Klar ist es schön, wenn man viel selber vorbereiten kann. Babys lernen schließlich auch schon vom Zusehen und ich finde auch, dass es wichtig ist, dass Kinder schon sehen, dass wir kochen und dass es einfach mit dazugehört, dass man erstmal Essen zubereiten und kochen muss, bevor es dann fertig ist und bevor man essen kann. Und dass eine Mahlzeit nicht nur Päckchen aufreißen oder Mikrowelle anschmeißen ist. Aber es ist trotzdem so, muss man auch dazu sagen, dass der Alltag mit Baby wahnsinnig stressig sein kann. Wenn man dann beispielsweise noch dazu ein Kleinkind zu Hause hat oder das Baby einfach nicht gut schläft in der Zeit oder man einen stressigen Job hat oder, weiß ich nicht, die kranke Mutter zu Hause pflegt. Es gibt wahnsinnig viele Gründe, warum wir vielleicht manchmal sagen, boah, ich schaff's jetzt heute einfach nicht zu kochen. Und mir ist es auch immer ganz wichtig, dass du deine eigene mentale Gesundheit priorisierst, weil je fitter und je ausgeglichener du selbst bist, umso mehr wird dein Kind davon auch profitieren. Das heißt, wenn du ab und zu mal zum Gläschen greifst, da ist überhaupt nichts verkehrt daran. Es gibt auch tolle Breie im Supermarkt mittlerweile, die Regale sind voll und da kann man sich ruhig auch mal was mitnehmen für die Tage oder die Zeiten, wo es einfach mal schneller gehen muss oder wo man halt einfach keine Lust hat aufs Kochen. Was auch ganz gut helfen kann, ist natürlich das Einfrieren von Breien. Vor allen Dingen so in den ersten Wochen essen die Kleinen wirklich wahnsinnig wenig, vielleicht mal einen Löffel, zwei Löffel, drei Löffel. Und wenn man da einen Brei macht aus zwei Gemüsesorten sogar, dann hat man meistens genug für 5, 6 Mahlzeiten. Das heißt, gerne ein bisschen mehr zubereiten, das Ganze einfrieren. Ich habe sogar, als es losging, also ich habe recht viel Gemüse eingefroren gehabt, weil ich immer, wenn ich gemerkt habe, okay, ich habe hier irgendwie ein Gemüse, wie zum Beispiel rote Beete, und die werden schon ein bisschen schrumpelig und ich kann die Woche nicht aufbrauchen, dann habe ich das, habe ich diese rote Beete gedünstet, püriert und eingefroren, weil ich schon wusste, okay, wenn es dann mal losgeht mit der Beikost, dann kann ich das immer nutzen. Und ich nutze die auch heute noch, dann gibt es halt mal pürierte rote Beete als Nudelsauce zum Beispiel. Also das hilft auf jeden Fall, Zeit zu sparen. Und ich habe auch Getreide eingefroren. Also ich habe auch sowas wie gekochten Reis in kleinen Portionchen eingefroren oder Hirse, gekochten Hirse eingefroren. Das braucht zwar nicht lange, diese Sachen zu kochen, aber manchmal ist es einfach schön, wenn man Sachen nur auftauen muss und sich null Gedanken drüber machen muss. Also das nur so am Rande. Genau, also ihr könnt diesen Link aufrufen, könnt euch den Beikostplan oder diesen Beikost-Fahrplan runterladen und könnt dem Ganzen einfach Schritt für Schritt folgen. Die Vorteile an der traditionellen Beikosteinführung ist, dass schon oft schneller mehr gegessen wird. Das heißt, wenn du fütterst und dein Baby sich gerne füttern lässt, dann wird oft mehr runtergeschluckt wie bei der breifreien Ernährung. Und das heißt natürlich auch, dass dein Kind schneller mehr Nährstoffe über die Nahrung aufnimmt und sowas wie Eisen, was wir nicht selbst im Körper herstellen können, natürlich schneller über die Nahrung aufgenommen wird. Ein weiterer Punkt ist, ein weiterer Vorteil von der Breikost ist, dass die Verschluckungsgefahr geringer ist. Es ist nun mal so, dass die Breie, vor allen Dingen, wenn man sie selber kocht und relativ dünn zubereiten kann, am Anfang und dann langsam die Breie ein bisschen dickflüssiger macht, dann lernt das Kind einfach von dem, was es kennt, also Milch oder flüssiger Nahrung, zu einem etwas festeren, aber dennoch relativ flüssigen Brei überzugehen und dann zu einem stückigeren Brei. Also es ist einfach ein langsamer Übergang zu der Familienkost. Und damit hat man schon auch eine geringere Verschluckungsgefahr. Das Kind kann wirklich erstmal lernen, dass es neue Lebensmittel bekommt und die runterzuschlucken, bevor man etwas Festeres gibt. Und dann ein weiterer Vorteil, das habe ich ja schon genannt, ist, manche Eltern wünschen sich einfach einen genauen Fahrplan und finden es weniger stressig, wenn man einfach genau weiß, wann man was dazu gibt. Und da kann es durchaus ein Vorteil sein, sich einfach an diesen festen Plan entlanghangeln zu können. Die Nachteile bei der Breikost im Vergleich zur breifreien Ernährung ist, dass sich die Kinder zunächst daran gewöhnen, gefüttert zu werden. Das heißt, es ist weniger Autonomie die Kinder lernen auch langsamer oder erst viel später mit Besteck umzugehen oft und diese Hand-Auge-Mund-Koordination, das braucht oft ein bisschen länger wie bei Breifreikindern. Man ist auch als Eltern schneller dazu verleitet, die Portionsgrößen vorzugeben, wenn man füttert. Das heißt, wenn ich meinem Kind bei Breifrei, wozu ich gleich komme, einfach was hinstelle und dann selbst entscheiden lasse, ist es einfacher, dem Kind die Portionsgröße zu überlassen, wie wenn ich das Kind fütter. Allerdings kann man durchaus, wenn man genau auf die Signale achtet, auch bei einer Breiernährung sich an die Portionsgröße halten, die das Kind eben braucht. Und ein weiterer kleiner Nachteil von der Breikost ist, dass das Kind anderes Essen bekommt wie der Rest der Familie. Das heißt eventuell, dass es mehr Arbeit ist, weil wir natürlich extra kochen müssen oder extra was anderes anbieten. Und das heißt auch, dass das Kind sieht, dass die Eltern, Geschwister, anderen Familienmitglieder was anderes auf dem Teller haben, wie vielleicht die Kinder selbst. Baby-led Weaning oder die breifreie Ernährung habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Da geht es eben darum, dass die Babys von Anfang an bei den Großen mitessen. Das heißt, alles, was weich ist, was in die Hand genommen werden kann, das steht alles auf dem Speiseplan. Das ist meistens, geht's los mit weichem Obst, gedünstetem Gemüse, aber auch so Sachen wie Fleisch oder weiches Brot werden gegeben. Alles, auf dem das Baby rumkauen kann, was das Baby eben in die Hand nehmen kann. Also als Fingerfood in Anführungszeichen heißt nicht, dass man jetzt Fingerfood-Kochbücher braucht und da was Bestimmtes kochen muss, sondern als Fingerfood gilt alles, was stabil genug ist, um vom Tisch über die Faust in den Mund zu kommen. Also gibt unendlich viele Möglichkeiten hier. Es gibt auch bei der breifreien Ernährung keine so genauen Regelungen, welche Mahlzeiten jetzt zuerst ersetzt werden oder wann's was zuerst gibt, wann's welche Art von Gemüse oder Getreide gibt, sondern es wird eben einfach mitgegessen bei dem, was die Eltern essen. Und das sieht in der Praxis oft so aus, dass halt beim Frühstück irgendwie, wenn jetzt beispielsweise die Eltern oder die Familie frühstückt, dass das Kind ein bisschen was auf den eigenen Teller oder auf den Tisch gelegt bekommt und beim Mittagessen vielleicht auch noch was und beim Abendessen vielleicht auch noch was. Also es gibt nicht diese, erst ersetze ich diese eine Mahlzeit, diese Regelungen. Die Vorteile von Breifrei ist, dass die Babys mehr Autonomie haben. Das habe ich ja schon bei den Nachteilen bei der Breikost erwähnt. Also die bestimmen wirklich selbst, was sie sich denn greifen. Die schauen sich an, was liegt auf dem Tisch vor ihnen, entscheiden sich, was sie gerne davon probieren möchten und haben eben diese Autonomie, so viel zu essen, wie sie wollen oder auch nicht wollen. Die Auge-Hand-Mund-Koordination ist oft schneller entwickelt. Ich habe auch schon erwähnt, dass oft dieses mit Besteckessen viel, viel schneller funktioniert und man muss nicht extra Babynahrung zubereiten. Außerdem haben Studien gezeigt, dass mit Breifrei oft die Lebensmittelvielfalt gerade in den ersten Monaten höher ist, also dass die Kleinen einfach schon viel mehr verschiedene Lebensmittel mitbekommen. Aber, und das hatte ich eben auch schon erwähnt, die Verschluckungsgefahr ist hier bei der breifreien Ernährung einfach ein bisschen größer. Man muss dazu sagen, dass der Würgereflex bei Babys relativ vorne auf der Zunge liegt und dass Babys deswegen häufig würgen. Und was ich dazu sagen würde, ist, dass, wie gesagt, es ist ganz normal, dieser Würgereflex, und es ist auch wichtig, denn die Kleinen holen sich, wenn ihnen irgendwie Essen nach hinten kommt, das noch nicht weich genug ist oder noch nicht klein genug zerkaut oder zermanscht ist, dann wird das eben wieder nach vorne gewürgt oder nach vorne gehustet. Das ist also ein wichtiger Schritt, dass es eben nicht verschluckt wird. Genau das Gegenteil vom Verschlucken. Und wichtig ist es, wenn das Baby würgt, in der Situation ruhig zu bleiben und das Baby ruhig auch zu loben, wenn es was nach vorne gewürgt hat. Also wir machen es immer noch beim Freddy, dass wenn er dieses Würgen, dieser Würgereflex einsetzt, dann schaue ich ihn mir natürlich genau an und gehe sicher, dass es eben nichts verschluckt ist. Und sag aber dann, ja, super gut gemacht, gut hochgehustet, dass er weiß, okay, das ist ein wichtiger Prozess vom Essen lernen. Und ja, man will eben vermeiden oder ja, nicht in Panik aufschreien, oh Gott, der würgt, sondern erstmal kurz abwarten, zuschauen und meistens sind das ein paar Sekunden oder ein kurzes Hochhusten oder sowas und dann geht's eh schon wieder. Wie gesagt, würgen ist ein ganz normaler Prozess beim Essen lernen. Beim Verschlucken muss man natürlich aufpassen, deswegen im kleinen Alter und gerade wenn die Babys essen lernen, keine kleinen harten Lebensmittel geben, keine runden Lebensmittel wie zum Beispiel Trauben, sowas immer schneiden. Und ich finde es auch sehr wertvoll, einen Baby-Erste-Hilfe-Kurs zu machen, um einfach zu wissen, okay, wie reagiere ich in verschiedenen Situationen, in verschiedenen Notfallsituationen und da gehört natürlich auch das Verschlucken mit dazu. Ich werde auch einen Baby-Erste-Hilfe-Kurs hier verlinken, weil ich das einfach immer wichtig finde, mit dazu zu sagen. Laut Forschung und laut etlichen Studien, die zum Thema Breikost und Brei frei gemacht wurden, sind beide Methoden und alles, was irgendwie zwischendrin ist, in Ordnung. Also ob du dich jetzt für eine Kombination entscheidest, ob du dich fürs Brei-Weaning oder diese normale Breikost entscheidest oder fürs Brei-Frei-Baby-Led-Weaning, es ist alles okay. Die Entscheidung liegt wirklich bei dir und bei deinem Baby. Also bei uns persönlich war es so, dass wir eher so den Brei-Freiweg gegangen sind, wobei die ersten Mahlzeiten, wie gesagt, ich hatte schon relativ viel Gemüse eingefroren und das war alles relativ fein püriert oder zerstampft. Und die ersten Mahlzeiten, da habe ich oft beides angeboten, habe einen Brei angeboten, habe dann auch noch ein weich gekochtes Gemüse daneben gelegt, oft auch mal das Gleiche, also beispielsweise ein Rote-Bete-Brei und eine weiche Rote-Bete und habe einfach geschaut, für was er sich entscheidet. Und der Freddy hat tatsächlich am Anfang die ersten Tage oder Wochen eher Brei gegessen. Und irgendwann hatte er dann null Interesse am Brei, sondern wollte genau dieses Ich will alles selber machen, hat sich dann für Fingerfood entschieden und hat nur Fingerfood gegessen, bis er dann den Pinzettengriff konnte. Also der Pinzettengriff, wenn der Zeigefinger und der Daumen greifen können, wenn man also mit zwei Fingern greifen kann. Das hat beim Freddy so einen Unterschied gemacht, dass er eine Zeit lang dann nur noch Erbsen, Mais, Rosinen, also alles, was so klein ist, vom Teller gepickt hat. Und irgendwann wurde dann der Löffel wieder interessanter. Das heißt, also es gab wieder eher so feste Brei-Sachen oder Porridge oder sowas, was halt auf dem Löffel auch ganz gut kleben bleibt. Und ja, so hatte er so seine verschiedenen Phasen und ja, mittlerweile, der Freddy ist jetzt 14 Monate alt und es ist mal so, mal so, mal so. Also manchmal nimmt er lieber was vom Löffel, manchmal macht er immer noch diesen Pinzettengriff und isst so eine Erbse nach der anderen. Manchmal greift er mit der ganzen Hand und nimmt eher so ein Fingerfood. Also es ist total unterschiedlich und ja, somit haben wir eigentlich von Anfang an so eine Kombination aus Brei und Brei-frei gemacht und das hat für uns so ganz gut funktioniert. Deswegen finde ich eigentlich, wenn du beides anbieten kannst, finde ich eine gute Methode, weil dann kann sich einfach das Baby entscheiden, was es besser findet. Beim Freddy ist es zum Beispiel immer noch so, dass er abends manchmal, wenn er einfach müde ist, dass er sich füttern lässt. Und morgens oder mittags keine Chance, würde er niemals von mir den Löffel nehmen. Also verschiedene Sachen anbieten. Immer auf das Baby achten, immer auf die Signale achten und immer schauen, mit was kommt er oder sie gerade zurecht, was ist gerade interessant und dann auch darauf eingehen. So, wenn es dann also auch bei dir losgeht, du hast dich für eine Methode entschieden oder beziehungsweise vielleicht auch für eine Kombi entschieden, dein Baby zeigt die Reifezeichen und es geht los, es gibt die erste Mahlzeit. Ein paar praktische Tipps. Ich würde die erste Mahlzeit oder beziehungsweise die ersten Mahlzeiten immer im Hochstuhl geben. Das heißt, Baby sitzt im Hochstuhl, damit du dein Baby einfach gut im Blick hast. Du sitzt gegenüber und kannst genau sehen, wie reagiert das Baby darauf, was ist die Mimik, was ist die Gestik. Kannst genau die Signale sehen, wann ist dein Baby vielleicht satt oder hat einfach zu viel, hat keinen Fokus mehr. Deswegen empfehle ich immer den Hochstuhl. Im Vergleich zu auf dem Schoß zu sitzen, weil man da das Baby einfach nicht so gut im Blick hat oder auch das Gesicht nicht so gut sehen kann. Und dann, ja, geht's los mit der ersten Mahlzeit, ohne Druck. Kein Druck auf dich selbst, kein Druck auf das Baby. Schau einfach mal, was passiert. Vom Timing her ist es am besten, wenn das Baby etwas Hunger hat, aber nicht super hungrig ist. Das heißt, so circa 1 bis 2 Stunden nach der letzten Milchmahlzeit ist so ein ganz guter Zeitpunkt, wo man weiß, okay, jetzt könnte eventuell schon Interesse da sein fürs Essen, aber es ist jetzt auch noch nicht so, dass das Baby so einen starken Hunger hat, dass es sofort frustriert ist, wenn es jetzt nicht gleich dieser Hunger gestillt wird. Und beim Essen anfangen oder beim Essen lernen wird der Hunger von dem Brei oder von dem Lebensmittel meistens nicht gestillt. Ja, also wie gesagt, wenn es losgeht, Druck rausnehmen, das Baby beobachten, auf die Signale achten. Ellen Satter, die ist also der Feeding Pro in Amerika, hat mal gesagt, Feeding is like having a good conversation. Also füttern ist wie eine gute Unterhaltung zu führen. Das Baby signalisiert, wenn es Hunger hat und wir antworten auf das Bedürfnis. Genauso bei Sättigung. Das Baby zeigt uns, dass es satt ist, dass es nichts mehr essen will und wir antworten auf dieses Bedürfnis. Dann fühlt sich das Baby verstanden und ist zufrieden Und wir sind dann auch glücklich und zufrieden, weil wir uns in unserem Handeln bestärkt fühlen. Das heißt, es ist so ein Ping-Pong. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild. Also so eine gut fließende Unterhaltung. Das Baby zeigt uns Signale, wir reagieren drauf. Das Baby reagiert wieder auf unsere Reaktion und so läuft es so dahin. Wenn dann, nachdem du deinem Baby die erste Mahlzeit angeboten hast, wenn du siehst, okay, das Interesse lässt nach oder vielleicht kommt schon so ein bisschen Frustration mit, dann kannst du den restlichen Hunger mit Milch stillen. Genauso, wenn du das Gefühl hast, dass du diesen Moment 1 bis 2 Stunden nach der letzten Milchmahlzeit vielleicht ein bisschen verpasst hast und das Baby ist schon von Anfang an super hungrig, dann kannst du auch erstmal etwas Milch geben und dann das Essen anbieten. Und so groovt ihr euch dann langsam ein. Das Baby lernt zu essen und wir als Eltern lernen eigentlich hauptsächlich, die Signale unseres Kindes richtig zu deuten, richtig einzuschätzen und darauf richtig einzugehen. Außerdem ist es für uns natürlich ja wahnsinnig spannend, diesen neuen Entwicklungsschritt live mitzuerleben und mitzugehen und zu beobachten, wie die Kleinen von nur Milch umsteigen auf eine normale oder in Anführungszeichen normale Ernährung. Also ich habe diesen Schritt oder diese ersten Wochen, Monate wahnsinnig genossen. Ich sitze immer noch super gerne mit Freddy am Esstisch, weil es einfach so spannend ist, wie er verschiedenes Essen entdeckt, wie er auf verschiedene Sachen reagiert, wie er an einem Tag, weiß ich nicht, sowas wie Rosinen liebt und nicht genug kriegen kann und am nächsten Tag keine einzige Rosine anlangt. Also es ist spannend und wird nie langweilig. Jetzt bin ich fast bei einer halben Stunde, aber möchte trotzdem noch auf Eisen eingehen und Allergien schiebe ich dann, glaube ich, in die nächste Episode, ist nämlich doch auch nochmal ein relativ großes Thema. Also wie gesagt, Eisen ist wichtig, weil die Babys ihre Eisenspeicher so langsam aufgebraucht haben. Das heißt, wo ist überall Eisen drinnen? Eisen ist besonders viel in rotem Fleisch. Aber auch wenn das Baby vegetarisch ist oder kein Fleisch isst, es ist nämlich schon, muss man dazu sagen, Fleisch für viele Babys eine herausfordernde Struktur oder eine herausfordernde Textur, weswegen viele Babys nicht gerne Fleisch essen. Finden wir aber trotzdem viel Eisen in so Sachen wie Eiern, in grünem Blattgemüse wie zum Beispiel Spinat, auch in Trockenfrüchten, Datteln und Rosinen, in Hülsenfrüchten und es ist auch häufig bei Babybreien beigemengt, also sowas wie Getreidebrei, wenn man das kauft, dann kann man ruhig mal auf die Verpackung schauen, ob Eisen mit dabei ist und dann ist das auch eine ganz gute Möglichkeit, noch eine Eisenquelle zu geben. Vitamin C begünstigt die Eisenaufnahme. Das heißt, wenn ich eine Vitamin C-Quelle gemeinsam mit einer Eisenquelle gebe, dann wird mehr Eisen aufgenommen. Und Vitamin C ist in etlichen verschiedenen Obst- und Gemüsesorten drinnen. Das heißt, wenn ich irgendwie sowas wie Fleisch, Ei, Hülsenfrüchte, Spinat, irgendeine Eisenquelle gebe, dann sollte ich darauf achten, dass auch immer noch ein Obst oder Gemüse mit dabei ist, einfach um dieses Vitamin C mitzugeben. Und besonders hohe Vitamin-C-Quellen sind beispielsweise Erdbeeren, Orangen, auch Mandarinen, also Zitrusfrüchte. Auch in Kartoffeln ist viel Vitamin-C drinnen, in Paprika und wie immer im grünen Blattgemüse. Grünes Blattgemüse ist eigentlich immer der Holy Grail von allem, also da ist alles drinnen. Wenn dein Kind grünes Blattgemüse gerne isst, dann bist du schon auf einer sicheren Seite, was die Nährstoffversorgung angeht. Ja, und somit seid ihr bereit für die erste Mahlzeit oder die ersten Mahlzeiten. Ich bin gespannt. Lasst mir gerne Kommentare da oder Nachrichten, wie es läuft, wie es lief. Und ja, ich lese immer gerne eure Stories und eure Geschichten. Also freue mich auf euren Input. Nicht vergessen, Essen heißt entdecken, heißt fühlen, riechen, probieren. Es muss nicht immer alles geschluckt werden. Es muss nicht immer alles wirklich dann auch als Nahrung aufgenommen werden, sondern beim Essen lernen geht es wirklich um all diese Prozesse, das Riechen, das Fühlen, aber auch das mal stehen lassen, mal kein Interesse am Essen zeigen, mal nur das Essen anschauen, ist alles ganz normal und gehört alles mit dazu Und wenn wir langfristig auf eine intuitive Ernährung abzielen, dann ist es wirklich das Allerwichtigste, den Druck rauszunehmen und das Ganze einfach zu genießen, eine positive Stimmung am Esstisch zu haben und die Erwartungen an euch selbst und an die Kleinen nach unten zu schrauben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Informationen in dieser Podcast-Episode waren hilfreich für dich und deine Familie. Wenn du darüber hinaus noch Fragen hast oder dir eine individuelle Beratung wünschst, schau doch auf meiner Webseite www.kindernutrition.de vorbei und oder hinterlass mir eine Nachricht. Alle Fragen, die mich bis zur Veröffentlichung der 4. Podcast-Episode erreichen, werde ich exklusiv in der 5. Episode beantworten. Also, don't be a stranger, schreib mich an, ich freue mich auf den Input und auf eure Fragen.